Danke schön. Ah, wir fangen ein bisschen später an, so ich bitte für Ihre Geduld später in mein Predigt, aber wir werden rechtzeitig essen heute. Für die Englisch hilfreich wäre, ich habe ein paar Exemplare ausgedruckt und die liegen hinten auf die, was heißt das Ding? Das ist der Mischpult-Gefängnis oder so. Bitte bedienen sich. Heute möchte ich gerne in den Hebräerbrief reinschauen und dadurch ein bisschen mehr über Glauben lernen, wie es schon erwähnt ist. Wir wissen nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Oh, ich habe ein Echo hier. Manche Gebildete denken, dass der Apostel Paulus ihn geschrieben hat, aber es gibt keinen endgültigen Beweis dafür. So, ich werde immer wieder der Autor benutzen, weil wir wissen gar nicht, wer es geschrieben hat, aber der Autor hat den Hebräerbrief an bekehrte Juden geschrieben, die vorher tief in ihren zeremonialen Religionen lebten. Eine Religion, die auf Regeln beruht, die Gott Mose gegeben hat. Die Absicht des Autors war, den Juden beizubringen, dass Jesus Christus der perfekte Hoher Priester war und eine viel bessere Lösung für das Problem der Sünde, die uns von Gott trennt. Der Hebräerbrief sagt viel darüber aus, wie wir Gott erfreuen können. Okay, ich bin dabei. Durch die Heilige Schrift ist das Konzept, Gott zufriedenzustellen, immer wieder wiederholt. Immerhin 1. Mose erzählt uns, dass die ersten Menschen, Adam und Eva, erschaffen waren, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und es ist klar, dass diese Gemeinschaft, die sie genossen haben, Gott gefallen hat. Die Juden haben vorher durch ihre Gehorsamkeit den Gesetz gegenüber, welcher Mose bekommen hat und an viele Generationen weitergibt, Gott erfreut. Und das Problem war aber, dass die Juden das Gesetz erfüllt haben, jedoch, ihr Herzen waren nicht dabei. Sie haben alles ganz mechanisch getan. Sie haben die Worte gesagt, aber ihre Gedanken waren ganz woanders. Sie haben alles gemacht aus Tradition. Und durch den ersten 10 Kapiteln des Hebräerbriefes baut der Autor einen starken Beweis, dass Jesus viel besser als das Gesetz ist. Aber es ist gut zu beachten, dass der Autor nicht sagt, dass das Gesetz falsch war, sondern nur, dass der Glaube in Jesus viel besser ist. Wir lesen in Hebräer 10, 6, dir gefallen weder die Brandopfer noch all die anderen Opfer, die man dir bringt, um von der Sünde freizukommen. Und dann in 10, 8, obwohl das Gesetz diese Opfer verlangte, hat Christus gesagt, Opfer und andere Gaben hast du nicht gewollt. Sie gefallen dir so wenig wie die Brandopfer und die anderen Opfer. Und in 3,12, der Autor schreibt, achtet darauf, liebe Brüder, dass ihr nicht ebenso torrecht und voller Unglauben seid und euch wie euer Vetter von dem lebendigen Gott abwendet. Und dann in 10,35, werft nun euer Vertrauen nicht weg. Es wird sich erfüllen, worauf ihr hofft. Der Autor forderte die Juden heraus, ihr Vertrauen in Jesus zu halten und sich nicht wieder unter die Last des Gesetzes zu stellen. Sie wollten das machen, das war ihre Gewohnheit. Dann am Ende Kapitel 10 macht es der Autor sehr konkret. Er stellt den Glauben vor als das, was Gott jetzt Freude macht. Schaut das Gesetz. Er schreibt in 10, 37 und 39, denn das steht fest, es dauert nur noch eine kurze Zeit, bis der kommen wird, der angekündigt ist. Er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wer an ihn glaubt, wird leben, weil ihm die Schuld vergeben ist. Wer aber zurückweicht und aufgibt, an dem wir Gott kein Gefallen finden. Doch wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen. Wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und das ewige Leben gewinnen. Glaubende Menschen, Menschen voller Glaube, die an Gott glauben, bringen ihm Freude. Und das ist, was der Autor immer wieder da schreibt. In Kapiteln 11 und 12, wo ich heute reinschauen will, fängt der Autor damit an, dieses Konzept von Glauben zu entfalten. So lasst uns reinschauen und hoffentlich ein bisschen mehr lernen und verstehen, wie wir Gott mit unserem Leben Freude machen können. Aber zuerst lasst uns beten. Herr, lass meine Worte deine Worte sein. Begleite uns durch deine Wahrheit, dass du uns heute beibringen willst. Danke für deinen Segen. Bestimmt in mein Deutsch. Amen. Okay, der Autor fängt Kapitel 11 an mit: Was aber heißt Glaube? Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Es ist der tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes wirklich ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Unsere Väter lebten diese Glauben. Deshalb sind sie Vorbilder für uns. Weil wir an Gott glauben, wissen wir, dass die ganze Welt durch sein Wort geschaffen würde. Dass alles, was wir sehen, aus dem Nichts entstanden ist. Und dann gibt der Autor ein paar Beispiele. Adam oder Abel und Henoch, die großen Glauben hätten. In Vers 5 wir lesen, weil Henoch glaubte, musste er nicht sterben. Gott nahm ihn zu sich. Er war plötzlich nicht mehr da. Die Heilige Schrift bestätigt, dass Henoch so gelebt hatte, wie es Gott gefiel. Und dann haben wir in Vers 6 ein ganz wichtiges Vers, ein Schlüsselvers. Freude kann Gott aber nur an jemanden haben, der ihm fest vertraut. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen und nach seinem Willen fragen. Habt ihr gemerkt, Herr? Wir haben hier einen Hauptpunkt. Glaube ist der einzige Weg, den es gibt, um zu Gott zu kommen und ihn dadurch Freude zu machen. Es ist interessant, der Autor hätte erwähnen können, Freude kann Gott aber nur an jemanden haben, der ihm fest vertraut. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich Gott erfreuen will, muss darauf vertrauen, dass er es ihm gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen und nach seinem Willen fragen. In der griechischen Ausdrucksform ist dies sehr wichtig. So sehen wir, dass Gott Freude machen das Gleiche ist, wie zu Gott zu kommen. Was der Autor geschrieben hat, ist, Freude kann man nur an jemanden haben, der ihm fest vertraut. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihm suchen und nach seiner Wille fragen. So das heißt, wenn wir zu Gott kommen, machen wir ihm Freude. Und er will uns für unser Glaube belohnen. Okay, der Autor fährt fort und gibt uns, was wir heute Gottes Ruhmeshalle des Glaubens darstellen. Es gibt heutzutage die Ruhmeshalle des Tennis, Ruhmeshalle des Fußballs, sogar es gibt eine Ruhmeshalle der Idioten. Scheinbar kann man in mehr Ruhmeshallen gleichzeitig eingetragen werden. Ja. Aber in folgende Vers in 7 bis 38 haben wir Gottes Ruhmeshalle. Eine lange Liste von Männern und Frauen, die Vorbilder des wahren Glaubens sind. Und dort können wir lesen in Vers 7, durch Glaube, Noah baute ein großes Schiff. Abraham verließ seine Heimat, obwohl er überhaupt nicht wusste, wohin er kommen würde. Sarah hat ein Kind bekommen, obwohl sie dafür schon viel zu alt war. Abraham war bereit, seinen eigenen Sohn Isaac zu opfern, weil er traute es Gott zu, dass der Isaac selbst von den Toten auferwecken könnte. Und so weiter und so weiter. Ich lese diesen großen Ausschnitt jetzt nicht durch, weil wir bestimmt früher als 14 Uhr essen wollen. Aber es lohnt sich und ich empfehle, dass du das selber irgendwann durchliest. Okay, dann wir springen zum Vers 39. Da steht da, sie alle haben durch den Glauben die Anerkennung Gottes gefunden. Und doch warteten sie vergeblich darauf, dass sich die Verheißung Gottes noch in ihren Lebenszeiten erfüllte. Das griechische Wort hier, das hier durch den Glauben übersetzt ist, heißt Martyro. Und es bedeutet Zeugnis ablegen, aus Zeuge aussagen. Und das deutsche Wort, die Martyre, stammt hier von ab. Wir sagen das gleiche auf Englisch, Martyr. Und die Leute, viele sind für ihr Glauben Ende ihr Leben gekommen dadurch. Und das ist sehr beeindruckend. Und dann in Vers 40 schreibt der Autor, die Anerkennung Gottes gefunden heißt, dass sie Gott gefallen haben. Durch ihr Leben und ihr Glaube haben sie Gott gefallen. Und dann in Vers 40, dann Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen in sein Reich. So was war besser? Was war dieser bessere Plan? Jesus. Der ganze Hebräerbrief wird geschrieben, dass die Leser davon überzeugt werden, dass Jesus viel besser ist als das Gesetz. Das Gesetz war einfach ein Schuldschein für die Sünden. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben und danach wieder auferstanden ist, weil er Gottes Sohn ist, würden all unsere Sünde, die ihr in der Vergangenheit und wir angesammelt haben, weggewischt und vergeben. Wisst ihr, das ist der große Unterschied zwischen dem Christentum und allen anderen Religionen. Keine andere Religion bietet absolut Vergebung an. Dass unsere Sünde rein gewaschen und sogar vergessen werden. Bei den anderen Religionen kann man sich nie sicher sein, dass man genug getan hat. Das ist ein großes Unterschied. In 1. Johannes 1, 9, wir lesen, wenn wir aber unsere Sünde bereuen und sie bekennen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott seine Zusage treu und gerecht erfüllt. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allen Bösen reinigen. Dieser Vers hat zwei Teile. Erstens, wenn wir bekennen, dass wir gesündigt haben, wird Gott uns vergeben. Aber er macht nicht nur das, sondern er vergisst auch, dass die Sünde jemals begonnen hat, dass wir die Sünde jemals begonnen haben. Ist das nicht wunderbar? Einfach vergessen, weggewaschen. Aber die letzten sechs Worte sind auch wirklich toll. Und uns von allen Bösen reinigen. Das heißt, dass uns vergeben würde für wirklich alles, was wir falsch gemacht haben und Gott nicht erleuchtet hat. Wir müssen nur bekennen, was er erleuchtet. Aber er sieht uns ganz rein, wie wir nichts falsch gemacht haben. Er vergibt alles. Also es ist klar, dass unser Glaube in Gott und daran alles, was er ist und tut, ihm gefällt. Aber wie sieht das ganz praktisch in unser Leben aus? Lass uns in Kapitel 2 anschauen. Hier ändert der Autor seine Richtung und wird praktischer. Wir verlieren hier ein bisschen die Bedeutung in die Hoffnung für alle Übersetzungen, das ich heute immer wieder benutzt habe. Diese Stelle fängt in die Luther- und die Schlachter-Übersetzungen mit darum an. In der Elberfelder mit deshalb an. Und wenn ein Satz anfängt mit darum oder deshalb, ist das so etwas wie ein Weckruf. Es bedeutet, dass der Autor sagt, berücksichtigt, was ich gerade gesagt habe, dies ist, was ihr tun sollt. Okay, wir springen zu einer ganz praktischen Hinsicht jetzt. In Vers 1 wir lesen, wie Zuschauer in Stadien die Wettkämpfer anfeuern, so sind diese Zeugen des Glaubens Vorbilder für unseren Kampf. Darum wollen wir alles ablegen und was uns in dieses Kampf behindert. Vor allem die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Zahler Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Okay, die griechische Sprache, es gefällt mir sehr, sie war sehr reich, indem sie Worte benutzt hat, um Bilder zu malen. Hier in Vers 1 malt der Autor ein Bild von uns als Gläubigen. Wir stehen in der Mitte von einer riesigen Arena, die derzeit mit Zuschauern in weißen Roben geführt war. Die Zuschauer sahen aus wie weiße Wolken, die den Himmel füllen. Der Autor beschreibt ein Bild, in dem ein Stadion gefüllt ist mit Glaubenshelden, wenn ich es so ausdrücken kann, die uns zujubeln. Stellt euch das einmal vor. Da sind wir und wir arbeiten für den Herrn. Wir machen, was wir im Alltag für ihn machen. Und das ist sogar Paulus, der uns zuwinkt und uns freudig zujubelt. Und da ist Mose und da ist Joshua und da ist Stephan und die anderen Aposteln und Luther und Spurgeon und Bonhoeffer und Hess und vielleicht deine Eltern. Alle sind sie am Klatschen, Jubeln, Winken, Hüpfen vor Freude, hocken runter und alle die freudige Aufregung wegen dem, was du für den Herrn machst. Wow, das ist für mich sehr ermutigend. Okay? Aber unser Fokus soll nicht auf diese Glaubenshelden sein. In Vers 2, der Autor schreibt, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf bringt und als Sieger am Ziel gelangt. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Schmerz, den schmackvollen Tod vom Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Unsere Augen bleiben auf Jesus gerichtet. Ich habe früher Leichtathletik gemacht und bin gerannt. Ich renne immer noch heute, aber viel langsamer. Eine Sache, die uns unser Trainer immer wieder gesagt hat, war, das Ziel immer vor Augen halten. Und Jesus ist wert, unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu halten. Okay, der Autor fährt fort in Vers 3. Vergesst nicht, wie viel Hass und Anfeindungen er von göttlosen Menschen ertragen musste, damit auch ihr in Zeiten der Verfolgung nicht den Mut verliert und aufgibt. Jesus hat den Maßstab gesetzt. Er hat den Standard gesetzt, nach welchem wir streben sollten. Er hat bis zum Ende durchgehalten und wurde dafür belohnt. Also, eine Auswirkung unseres Glaubens ist Durchhaltevermögen oder die Ausdauer. Wir kämpfen stets weiter, wenn wir in unserem Alltag stets Jesus folgen. Auch wenn es manchmal schwer fällt, hat Gott Wohlgefallen an uns. Okay, der Autor beschreibt eine weitere Auswirkung unseres Glaubens in Vers 4. Er schreibt, bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das letzte abverlangt. Euer Leben hat ihr noch nicht eingesetzt. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Habt ihr denn vergessen, was Gott euch aus seinen Kindern sagt? Und dann zitierte der Autor von Sprüche 1,3. Er sagt, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Kind erzieht, den er liebt, so schlägt der Herr jeden, den er als sein Kind annimmt. Und dann in Vers 7, wo ihr also leiden müsst, dann will euch Gott erzählen. Es zeigt, dass ihr wirklich seine Kinder seid. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht streng erzogen und auch einmal bestraft? Der Autor geht sogar so weit und schreibt in Vers 8, viel schlimmer wäre es, Wenn Gott euch anders behandeln würde, dann nämlich wärt ihr gar nicht sein rechtmäßigen Kinder. Der Autor macht es klar, dass Zurückweisung ein natürlicher Teil ist in unserem christlichen oder Christus-ähnlichen Leben. Als Eltern ist dies ein Bereich, wo wir sehr ernst für Weisheit beten müssen. Unsere Gesellschaft sagt uns oft, dass wir unsere Kinder nicht disziplinieren sollten. Aber die Bibel lehrt uns anders. Aber dieses Thema ist eine ganze Predigt für sich. Wir bleiben auf unser Thema. Vers 8 wird klar, dass du wahrscheinlich Jesus nicht wirklich als deinen Erretter angenommen hast, wenn du nicht von Gott ab und zu einmal ermahnt wirst. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du diese Entscheidung getroffen hast, deinen Glauben in Jesus zu setzen, kannst du dies gleich jetzt machen, indem du Gott von Herzen sagst, Gott, ich brauche dich. Ich weiß, dass ich Dinge tue, die in deinen Augen nicht gut sind. Ich danke, dass du ihn gesandt hast. Moment mal. Ich nehme Jesus und sein Geschenk der Vergebung meiner Sünde an. Danke, dass du ihn gesandt hast und auch für meine Sünden am Kreuz zu bezahlen. Du bist von nun an der Herr meines Lebens. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann kannst du mich jederzeit ansprechen. Okay, der Autor fährt fort. In Vers 10, 9 und 10. Außerdem haben uns nicht auch unseren leiblichen Vetter gestraft und wir haben sie trotzdem geachtet? Wie viel mehr müssen wir dann die Erziehung unseres göttlichen Vater annehmen, der uns ja für das ewige Leben erzieht? Unsere leiblichen Väter haben uns eine bestimmte Zeit erzogen, wie sie es für richtig hielten. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Wir sollten ihm als seine Kinder ähnlich werden. Mein Vater ist gestorben, als ich 12 Jahre alt war. Und wird ein bisschen emotional, wenn ich denke über die Glaubenshelden, die uns anschauen, weil er ist dabei. Aber, Entschuldigung. Ich kann mich noch erinnern, dass er mich ab und zu mal bestraft hat. Und mein Vater war ein Pastor. Und als ich ungefähr 6 Jahre alt war, haben mein älterer Bruder, sein Freund und mich davon überzeugt, dass wir in die Mission gehen wollen. So, also der Plan war, Geld aus der Kollekte zu entnehmen, um für unsere Missionsreise zu sparen. Als wir die nächsten paar Wochen in die Kirche gespielt haben, nahmen wir immer wieder ein paar Scheine raus nach dem Gottesdienst. Und wie es so oft vorkommt, als wir als Eltern schon immer wieder erfahren, haben unsere Eltern dies bemerkt. Als die Mutter des Freundes meines Bruders eines Tages seine Hose wusch, fiel sein dick mit Scheine geschwollener Kunststoff-Cowboy-Geldbeutel raus. Und das gab den Ausschlag, dass alles ans Licht kam. Ja, es gab ein Treffen von uns Kindern und unseren Eltern. Wir erklärten unseren ganzen Plan. Wir wurden gelobt für unsere guten Absichten. Immerhin ist die Mission ja eine gute Sache. Aber uns wurde auch ganz klar gemacht, dass das Stehlen von der Opferkasse nicht der richtige Weg ist. So, darum sollten wir dafür bestraft werden. An den Abend rief unser Vater meinen Bruder und mich zu sich und sagte uns, dass er uns eine Trackprügel geben muss, als Bestrafung für das, was wir getan hatten. So, er sagt uns wie jedes Mal, mir mehr wehtun als euch. Und Nur jetzt, wo ich selber Kinder habe, kann ich das ihm richtig verstehen. Mein Vater nahm meinen großen Bruder in den Nebenraum und ich hörte, wie mein Bruder anfing zu weinen, noch vor dem ersten Schlag. Und dann hat man klar die Schläge gehört. Ich bekam riesige Angst. Ich war 6 Jahre alt, dünn, schlank, kleines Kind. Es war Sommer und ich trug nur meine weiße Unterhosen. Ich war bereit, ins Bett zu gehen. Und aus Angst vor den Schmerzen, die ich haben würde, rannte ich schnell zu meinem Kleiderschrank und ich stopfte 2 Paar Socken in meine Unterhosen. Stell euch vor. Natürlich bemerkte mein Vater dies, ohne mir zu zeigen, dass er das gemerkt hat. Ich glaube, dass er sich sehr beherrschen musste, nicht zu lachen. Die Strafe oder die Bestrafung wurde ausgeführt. Und ich muss so sagen, dass ich nie wieder das Bedürfnis verspürt habe, aus der Kollekte etwas zu klauen. So, es funktioniert. Okay, in Vers 10. Unsere leiblichen Väter haben uns eine bestimmte Zeit erzogen, wie sie es für richtig hielten. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Wir sollen ihm in seiner Kinder ähnlich werden. Wir sollten auch seiner Kinder ähnlich werden. Was für unser Besten dient. Die Bedeutung hier ist, direkt übersetzt von der Griechisch, ein Gewinn einbringen. Wir profitieren davon, wenn wir bestraft werden, weil wir dadurch seine Heiligkeit erhalten. Ein Christ zu sein bedeutet mehr wie Jesus zu werden. Seine Heiligkeit sollte jeden Aspekt von unser Sein durchdringen. Unsere Gedanken, unser Tun, sogar unser Körper. Ein Christ zu sein heißt wie Jesus zu sein. Und durch seine Ermahnungen und sein Bestrafen haben wir Teil an seiner Herrlichkeit. Aber natürlich war der Autor ein Mensch, einer wie du und ich. Er schreibt in Vers 11, nun freut sich allerdings niemand darüber, wenn er bestraft wird. Denn Strafe tut weh, aber später wird sich zeigen, wozu das alles gut war. Wer auf diese Weise den Gehorsam lernte, der hat gelernt, in Frieden Gottes und nach seinem Willen zu leben. So was heißt in Frieden Gottes und nach seinem Willen zu leben? Galater 5, wie Ute erwähnt während der Lobpreiszeit, hat der Heilige Geist in unserem Leben bringt nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Als Christen sind dies Eigenschaften, die wir uns aneignen und entwickeln sollten. Dann der Autor wird wieder praktisch. Er schreibt in Vers 12 und 13, richtet euer kraftlos und müde gewordene Hände wieder auf zum Gebet, damit ihr stark werdet. Eure zitternden Knie sollten wieder fest werden, damit ihr sichere Schritte im Glauben tun könnt. Bleibt auf dem geraden Weg, damit die Versagten und Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. Gebet ist immer wichtig, aber bestimmt, wenn wir kraftlos oder müde sind. Ich habe vor vielen Jahren diese Ausschnitt Hebräer 12 auswendig gelernt. Und immer wieder habe ich über die Bedeutung von dieser Worte in Vers 12 nachgedacht. Ich verstehe es jetzt so, dass unsere Hände sind dafür gebraucht werden, um Dinge festzuhalten. Und was hilft uns, in unserem Glauben festzuhalten? An unserem Glauben festzuhalten? Unsere Überzeugungen. Unsere Überzeugungen sind auch die, die uns helfen, festzustehen. Nicht unseren Versuchungen nachzugeben, mit denen wir immer wieder kämpfen. Wenn wir solche eine Überzeugung haben, sind wir auf dem richtigen Weg und sind nicht stark, und sind stark genug, nicht bei jeder Abzweigung einen Umweg zu nehmen. Wenn wir die Überzeugung haben, dass die Bibel Gottes Wort ist, lesen wir sie gerne und regelmäßig. Wir vertrauen darauf, dass es uns den Weg durch viele Entscheidungen und Prüfungen zeigt. Das ist, was es bedeutet. Bleibt auf dem geraden Weg, damit die Versagten und Schwachen nicht fallen, sondern neuen Mut fassen und wieder gesund werden. So eine weitere Auswirkung unseres Glaubens ist, Gottes Ermahnen und Bestrafen anzuerkennen und positiv zu reagieren und darauf positiv zu reagieren. Das gefällt Gott. Okay, lass uns fortfahren. In Vers 14 setzt alles dran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Was hier in die Hoffnung für alle übersetzt aus, und ein Leben zu führen, das Gott gefällt, ist genauer in die Originalsprache, und der Heiligung, ohne welche niemand der Herrn sehen wird, wie Luther es übersetzt hat. Die griechische Wort hier für Heiligung benutzt wird, hat das gleiche Stammwort als in Vers 10. Gott aber weist wirklich, was zu unserem Besten dient. Das, was in uns Heiligung wirkt. Okay. Was ist der Schlüssel dazu, dass wir Frieden halten können mit anderen? Heiligkeit. Ähnlich wie Jesus zu sein. Wenn wir mit Nicht-Christen und ab und zu mit Christen arbeitet oder Leute kennst, weißt du, wie groß das Problem des Streites ist zwischen Menschen. In Amerika, und ich nehme mal an, dass es das Gleiche hier in Deutschland passiert. Kurz vor dem Mann seinen Abschlussdiplom bekommt, schicken Firmen Leute zu den Unis, um die Abschlussschüler anzuschauen. Ein guter Freund, der Ingenieur studiert hat und fast fertig war, hatte gerade sein letztes kleines Interview mit einem solchen Anwerber einer Firma. Er war müde von all den Gesprächen und fragte den Interviewer, auf was schauen Sie eigentlich besonders, wenn Sie Abschlussstudenten interviewen? Der Typ antwortet, wollen Sie das wirklich wissen? Er sagte weiter, die meisten Leute denken, dass wir auf eure Noten schauen. Aber ihr müsst nicht nur Einsen haben. Wir sehen nach, ob eure Noten wenigstens im Durchschnitt liegen. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass sie genug Disziplin haben, etwas zustande zu bringen. Er sagt weiter, auf was wir besonders schauen ist, ob du in gemeinnützigen Organisationen oder Hilfsorganisationen mitgeholfen hast während deiner Studienzeit. Das gibt uns einen Einblick, wie du mit anderen Menschen umgehen kannst. Unser größtes Problem mit Ingenieuren ist, dass sie nicht miteinander auskommen können. Matthäus 5,9 sagt, glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Dienstag vor einer Woche habe ich die Nachricht gehört oder gelesen, 5. August 2008, für den amerikanischen Grenzpolizist Donald Pettit, 52 Jahre alt, der schon in mehreren Kriegszonen als Soldat gekämpft hat, mit seiner 12-jährigen Tochter in Florida. Er verwickelte sich in eine Auseinandersetzung mit einem Mann, der für, wie es später herausgekommen ist, für seine Dialyse, Termin war. Nierenprobleme, Dialyse, ja. Die Auseinandersetzung eskalierte. Der Mann zog eine Pistole und verpasste Donald Pettit einen tödlichen Schuss in den Kopf, während sein Tochter im Auto zuschaute. Wirklich eine Schade, dass keiner der zwei Männer bereit war, Frieden zu machen. habe es schon erwähnt, denke ich, in einem früheren Predigt. Aber wenn ich anfange, wütend zu werden über einen anderen Pfarrer, denke ich nur, seine Frau bekommt vielleicht gerade ein Baby. Und er kann relaxed und ruhig bleiben. Okay, eine dritte Auswirkung des Glaubens ist, dass wir Friedensstifter sein sollen. Und das gefällt Gott. Okay, weiter in Vers 15. Achtet darauf, dass keiner von euch an Gottes Gnade gleichgültig vorübergeht, damit sich das Böse nicht bei euch breit macht und Zank und Streit die ganze Gemeinde vergiften. Hier, die Schlachterübersetzung schreibt, und seht darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes verzäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächse und Störung verursache und viele dadurch beflecken werden. Okay, vergiftet oder befleckt. Das in der Originalsprache hat die Bedeutung Tinte. Wie Tinte sich in Wasser verteilt und dies färbt. Ich finde es sehr interessant, wie es weitergeht. Lass uns lesen. In Vers 16 und 17. Keiner von euch soll die Treue brechen wie Esau, für den nur materielle Dinge erstrebenswert waren. Für ein Linsengericht verschleuderte er das Vorrecht als ältester Sohn sein Erbe und den besonderen Segen seines Vaters zu erhalten. Zwar wollte er später alles wieder rückgängig machen, als er seiner Vater unter Tränen um dessen Segen bat. Doch da war es zu spät. Hier ist wieder die Schlachterübersetzung genauer. Sie schreibt, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gemeiner Mensch sei wie Esau. So was ist das Resultat von verbitterten Wurzeln? Unzüchtige Menschen, gottlose Menschen. Ein normaler Mann zu sein mit keinem Wissen über Gott. Naja, das ist ernüchternd. Ich denke, dass die Gefahr darin liegt, wenn wir nicht akzeptieren, was Gott in unser Leben zulässt und wenn wir anderen nicht vergeben. Mein Stiefvater sagt einmal, wenn dir jemand Unrecht tut, vergibst und vergisst du oder wirst du bitter. Es gibt keine andere Möglichkeit. Entweder vergeben oder verbittert sein. Es gibt keinen Mittelweg. Paulus hat die Epheser geschrieben, mit Bitterkeit, ja Zorn, Wut, gehässigen Gerede oder anderen Gemeinheiten soll er nichts mehr zu tun haben. Von Epheser 3, 41. Eine vierte Auswirkung des Glaubens ist, dass wir Bitterkeit nicht erlauben, sich zu entfalten oder verwurzeln in unserem Leben. Dann in Versen 18 bis 27 benutzt der Autor ein Bild, die die Juden gut verstehen könnten. Er spricht über das Privileg, dass man zu Jesus persönlich kommen kann und nicht mehr zum heiligen Berg Zion gehen muss, der sehr gefürchtet war. Ich zitierte die Verse nicht. Und dann am Ende Kapitel 12, in dem er uns ermutigt, Gott wohl zu gefallen, der Autor endet Kapitel 12, in dem er uns ermutigt, Gott wohl zu gefallen, indem wir dankbar sind und ihm mit Freude und Ehrfurcht dienen. Er schreibt, auf uns wartet also ein ewiges, durch nichts zu erschütterndes Reich. Dafür wollen wir Gott von Herzen danken und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit er Freude an uns hat. Denn unser Gott ist wie ein verzehrendes Feuer. Eine fünfte Auswirkung des Glaubens ist, dem Herrn dankbar zu sein für wer er ist, für was er uns getan hat und tut und ihm zu dienen. Das freut sich Gott sehr. Okay, lass mich alles zusammenschließen und wiederholen. Es gefällt Gott, wenn wir zu ihm kommen, glauben, wer er ist und unser Glauben ausleben. Eine Auswirkung des Glaubens ist Durchhaltevermögen oder die Ausdauer. Wir entscheiden uns, Gott zu vertrauen, egal was passiert. Eine zweite Auswirkung des Glaubens ist, dass wir Gottes Ermahnung und Bestrafung anerkennen. Wir realisieren, dass wir nur davon profitieren, dass wir dadurch heilig werden. Eine dritte Auswirkung des Glaubens ist, dass wir zu Friedenstiftern werden. Eine Bereitschaft nach Frieden mit den Menschen um uns herum zu streben, was uns als Nachfolger von Jesus kennzeichnet. Eine vierte Auswirkung des Glaubens ist, dass wir Bitterkeit nicht erlauben, sich zu entfalten oder verwurzeln in unserem Leben. Schnell wieder zu vergeben und Gottes Allmacht und Allwissen zu vertrauen, auch wenn wir nicht immer verstehen, warum manche Dinge passieren. Und fünftens, letztens Auswirkung des Glaubens, ist die Dankbarkeit zu haben und Gott mit einem fröhlichen Herzen dienen zu wollen. So, wo stehst du heute? Wirst du von Gott gerufen, einen Schritt zu machen und ihm zu vertrauen? Ruft er dich, eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen? Oder ruft er dich sogar, wie Abraham, dich aufzumachen ins Ungewisse? Ruft er dich, ihm zu vertrauen, ein großes Kampf in deinem Leben zu gewinnen, wie er bei Joshua getan hat? Vielleicht bedeutet deiner Kampf, neue Mitarbeiter zu finden für unser Kinderprogramm hier in der FGG. Vielleicht bedeutet das, den Mut aufzubringen, frei zuzugeben, dass du ein Nachfolger, eine Nachfolgerin Jesus bist gegenüber deinen Mitmenschen. Vielleicht ruft dich Gott dazu auf, weiter zu beten für deinen Ehepartner, der noch nicht an Gott glaubt. Vielleicht musst du doch mehr lernen, wie deinem ganzen Leben zu dienen, ihm mehr mit deinem Leben zu dienen. Vielleicht ruft dich Gott dazu, dazwischen zu gehen und ein Friedensstifter zu sein. Zu versuchen, einen Streit zwischen Leuten zu schlichten. Vielleicht musst du vergeben und vergessen lernen, um Frieden wieder herzustellen. Vielleicht zeigt dir Gott, dass sich eine eklige Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen verwurzelt hat. Gib diese Probleme Gott und erlaube den Heiligen Geist, sein Unkrautvernichter zu benutzen. Wenn er etwas in Reine bringen muss mit jemandem, gehe zu den Personen und bringt es in Ordnung. Wir sind alle ein Kunstwerk, das noch vollendet werden muss. Gott ist mit uns noch nicht fertig. Er will ein Leben lang an uns weiter arbeiten. Vor ein paar Jahren gab es in Amerika einen populären Aufkleber fürs Auto, wo drauf stand: Bitte hab ein wenig Geduld. Gott ist noch nicht fertig mit mir. Okay, wir haben gesehen in Kapitel 11 und 12 von Hebräerbrief, dass wir dankbar sein für Gottes Arbeit in unserem Leben können. Und wir bringen ihm Freude, indem wir unserem Glauben, an unserem Glauben arbeiten und wachsen wollen. Lass uns beten. Herr, ich danke dir, dass du immer noch in uns arbeitest. Danke dir, dass du uns benutzen wirst als Friedensstifter, als Zeugen für dich. Herr, wir können das nur durch deinen Geist erreichen. Und ich danke dir, dass du treu bist, dass du dran bleibst an uns. Danke dir, dass wir, wenn wir ein Sanftkern Glaube haben, dass du das wachsen lässt und dass wir stark in dir sein können. Segne uns reichlich, Herr. Im Namen Jesus bete ich. Amen.